Ja, vielen Dank für euren Dienst, uns mit hineingenommen habt. Ich musste bei dem Lied jetzt, wir hören nicht auf zu singen, ein Stück dran denken. Es gibt ja so Fragen, die uns vielleicht bewegen. Ja? Was ist zum Beispiel der Auftrag der Gemeinde in dieser Welt? Wir hören nicht auf zu singen, wir hören nicht auf zu bezeugen. Ja, was ist das Geheimnis der geistlichen Stärke der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt? Und das ist nicht nur die Gemeinde als Ganzes, sondern auch in ihren einzelnen Gliedern, ja, wenn wir unterwegs sind, wenn wir im Alltag sind. Lohnt es sich denn, Teil der Gemeinde Jesu zu sein, ob hier oder woanders, oder auch zu werden? Das sind sicher Fragen, die wichtig für uns sind, ja, die wir vielleicht auch ab und zu mal bewegen. Und auf diese Fragen gibt es ganz sicher eine Reihe von Antworten, ja, außer auf die letzte, ob es gut ist, Teil der Gemeinde zu sein. Da gibt die Bibel ganz klar die Antwort, ja, das lohnt sich. Ne? Und denn hier ist der Ort, wo sich Gott manifestiert, wo sich Jesus manifestiert, aus dem heraus sich auch Jesus manifestiert. Und ich habe ja versucht, mit euch in den letzten Wochen mit einem dieser Aspekte, allerdings einem wichtigen, wie ich meine, mal nachzuspüren. Ja, einem dieser Aspekte, was macht auch die geistliche Stärke der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt aus? Und habe mich ja gefragt, habe uns gefragt, habe diese Frage gestellt, was hielt Paulus für seine Zeitgenossen in der Gemeinde Ephesus für so wichtig, dass er es zu einem intensiven Gebet auch vor Gott, für seinem himmlischen Vater gemacht hat. Das war ja diese Frage über dieser Predigtreihe. Damit sie also nach innen und nach außen Gottes Wesen widerspiegelt. Das ist ja wichtig. Ja, nach innen und nach außen Gottes Wesen wiederzuspiegeln, ihm die Ehre zu bringen und heilig leben zu können. So will ich es mal zusammenfassen. Und vier Schwerpunkte enthält dieses Gebet, was wir im Epheser 3 haben, ab Vers 16, wer es nochmal mit aufschlagen möchte. Epheser 3, Vers 16 bis 21, das ist ja dieses Gebet, das uns beschäftigt hat. Also wenn ich jetzt da war, ne, die letzten Wochen. Und wir haben uns das mal in vier Schritten angeschaut und haben festgestellt, dass also Paulus hier nicht nur aufzählt und er sagt so, ihr Lieben, das sind jetzt die Schritte, die wichtig sind, ja, und die Christen dann auch ermahnt, das zu tun und zu halten, sondern Paulus legt dieses Anliegen Gott vor und sagt, Herr, gib das doch. Ja, nicht mir, sondern den Leuten in Ephesus. Er zählt sie also nicht nur auf, damit wir sie wissen heute, sondern er weiß, und wir ja auch, dass da mehr nötig ist als nur bloßes Wissen. Ja, das im Hinterkopf zu haben, das wäre jetzt gut. Ne? Gottes Geist muss über unser Verstehen an uns und in uns handeln. Das ist immer das Geheimnis. Ja, das Wissen aus der Bibel, ja, aber es muss ja auch irgendwie in unserem Leben Raum gewinnen. Und das geht durch Gottes Geist. Unser Wollen, das ist wichtig, ja, ist eine Voraussetzung natürlich, aber Gottes Wirken darüber ist doch das Entscheidende. Ja, der das Wollen und das Vollbringen schafft, so schreibt ja Paulus mal. Und so hat dieses Gebet, ja, das wir in Epheser 3 da vor uns haben, an sich schon eine Botschaft an uns. Mal ganz unabhängig von den Punkten, die da drin genannt werden, ist an sich schon eine Botschaft und die war mir eben in den Wochen jetzt besonders wichtig und möchte ich dann heute auch nochmal abschließend betonen. Das Gebet füreinander macht den Unterschied aus. Das Gebet füreinander macht den Unterschied aus. Ja, wir können viel wissen, wir können viel erkennen, wir können zu Hause die Bibel studieren und uns von Gottes Geist auch Erkenntnis schenken lassen. Wir möchten diese Erkenntnis auch miteinander leben. Wir dürfen uns dazu austauschen, ermahnen, ermuntern, erinnern daran, was von der Lehre her wichtig ist. Das Entscheidende geschieht aber dann bei uns dadurch, dass wir da füreinander beten, das heißt vor Gott hinlegen. Wenn ich eine Erkenntnis habe, dann darf ich für meine Geschwister bitten, Herr, öffne ihnen doch den Geist dafür. Ja, damit wir es vor Gott legen können, gemeinsam, dass die Dinge durch uns und miteinander groß und erkennbar sind, die Gott wichtig sind. Und so haben wir uns in diesem Gebet, Epheser 3, Vers 16, angeschaut, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen dürfen. Geht das jetzt? Ja. Ne? Wir dürfen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen. Wir haben da betrachtet, welche Art von Reichtum erstrebenswert für uns ist. Ja, ein Reichtum, der ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit ist. Also es geht nicht um Geld, ja, sondern es geht um diesen Reichtum, der aus der Herrlichkeit Gottes kommt. Herrlichkeit ist ja auch sichtbares Herrsein Gottes. Das ist ja wichtig. Ja. Wir sind unter der Herrschaft Gottes in unserem Leben und das, was von ihm kommt, das macht unser Leben reich. Er teilt es nach dem Maß seiner Größe und seiner Souveränität aus. Nicht jeder hat alles, aber wir ergänzen uns. Ja, und zusammen ergibt es diesen Reichtum der Fülle Gottes. Wir dürfen empfangen und annehmen, was er für uns hat. Danach haben wir uns angeschaut, wir sollen mit Kraft gestärkt werden durch Gottes Geist am inneren Menschen. Ja, Paulus bittet das für die Gemeinde, für uns, mit Kraft gestärkt zu werden durch Gottes Geist am inneren Menschen. Jesus möchte mit uns einen Weg gehen, auf dem wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist für uns nötig. Das ist nötig für die Welt, in der wir leben. Er will immer mehr durch uns hindurch scheinen, ja, uns zu seinem Bild machen, und wir dürfen durch seinen Geist da hinein verwandelt werden. Das können wir nicht machen, oder? Also ich habe es versucht, ich habe es nicht geklappt. Ja. Gottes Geist muss das machen. Natürlich, dem muss ich mich aussetzen, dem darf ich mich aussetzen. Ja, und dieser Prozess geschieht also nicht von selbst. Es kommt darauf an, das Wirken des Geistes in uns zuzulassen, unter Hilfe der Mitgeschwister, ja, die dafür einstehen, die auch für mich bitten, ja, und ich für andere, dass das geschieht, dass das Wirken des Geistes in uns diese Wirkung hat, nämlich Gottes, Jesus mal ähnlich zu werden, auch diese Sehnsucht in uns auszulösen. Ich will das gern. Ich möchte Christus ähnlicher werden. Das dritte war, dass Christus in uns wohnt, ja, diese Bitte darum, Christus in uns wohnt, und dass wir unser Fundament und unsere Wurzeln in seiner Liebe haben. Ja, seid verwurzelt in seiner Liebe, ne? Seid gegründet in seiner Liebe, haben uns das angeschaut. Das scheint ja irgendwie selbstverständlich zu sein. Ja, aber es ist doch immer wieder umkämpft, das merken wir auch in unserem Leben. Ja, diese Wurzeln da in Christus, in der Liebe Christi zu haben. Wer bin ich in Christus? Was macht mein Leben wertvoll? Bei wem habe ich festen Halt? Jesus beantwortet all diese Fragen durch seine Liebe, durch seine Hingabe, durch das, was er für uns getan hat, ja, die uns ganz bedingungslos gilt. Aber ein Leben lang in dieser Liebe zu wurzeln, ihr als ihre Identität zu beziehen, das braucht ständige Erneuerung. Ja, das ist ein ständiges Empfangen und ein aktives Bleiben darin, weil das so umkämpft ist. Und auch da haben wir die Hilfe unserer Geschwister, die da für uns beten und wir für sie, ja, und vor Gott eintreten dafür. Das vierte war, wir sollen erkennen, was jede Erkenntnis übersteigt. Wir sollen erkennen, was jede Erkenntnis übersteigt. Erinnert euch vielleicht vor 14 Tagen, ist noch nicht so lange her. Ja, nämlich die Liebe Jesu, welche der Schlüssel dafür ist, dass die ganze Fülle Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Die Liebe Gottes ist der Schlüssel, dass die Fülle Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Ja, das übersteigt jede Erkenntnis, und wir sollen es aber erkennen. Das war ja so ein Paradoxon. Ja, und wir haben betrachtet, dass das aus uns heraus mit menschlichen Fähigkeiten überhaupt nicht möglich ist. Das geht nicht. Ja, wir brauchen den übernatürlichen Impuls von Gott. Ja, wir brauchen das Wort, das Rhema, ja, griechisch ausgedrückt, ja, das ist dieses besondere Wort, ja, das hineinspricht, dass wir das erkennen mit den geistlichen Augen, was die menschliche Erkenntnis übersteigt. Damit das in uns Wirklichkeit wird. Und wir sind angewiesen auf die Hilfe unserer Geschwister, ja, die dafür einstehen und dafür beten, Herr, ja, zeige es ihm doch, ja, öffne ihm die geistlichen Augen, ja, gib ihm durch deinen Geist das zu erkennen, was nicht zu erkennen ist, ja, weil das nicht machbar ist, sondern nur zu erbitten. Diese vier Dinge, also führt ja Paulus auf in diesem Gebet, dafür betet er für die Epheser, es gäbe sicher noch mehr, aber Paulus hat hier in diesem Gebet eben diese vier Dinge. Und er bringt diese Anliegen im Gebet vor den himmlischen Vater, weil er einsteht für seine Geschwister in Ephesus. Und für uns, ja, könnte man sagen. Und zeigt uns das Beispiel. Ja. Es ist nicht das Entscheidende, ob ich für mich bitte, sondern das Entscheidende ist, dass ich für andere bitte, ne, und Gottes Segen da auch erbitte. Und es ist gut zu wissen, dass all diese Dinge wichtig dafür sind, diese vier, ne? Also dass unser Leben einen vollmächtigen Dienst für Jesus auch darstellt, dass wir es überhaupt leben können, so wie er es will. Aber das zu wissen, das heißt ja immer nicht, dass wir es auch tun können. Ja, wenn man die vier Dinge so, also ihr lernt die jetzt auswendig, und sonst hat der Roland uns gesagt, das ist wichtig, ne? Lerne ich jetzt mal auswendig. Ja, das wäre gut, würde ich mich freuen, ja, wenn ihr das so wisst. Aber es braucht ja mehr, dass es auch unser Leben prägt dann. Ja, dass wir es dann noch tun können. Es braucht diese geistliche Unterstützung, das übernatürliche Wirken, das durch Gebet freigesetzt wird. Das durch das Gebet der anderen freigesetzt wird. Können wir das lesen, ja? Wisst ihr, es ist ein Geheimnis. Gott offenbart uns in seinem Wort geistliche Geheimnisse und das ist für meine Begriffe eins. Ja, Gott setzt Dinge in unserem Leben frei durch das Gebet der Geschwister. Und wir helfen dazu, Dinge in unseren Geschwistern freizusetzen, indem wir vor Gott dafür einstehen. Finde ich genial. War mir das auch nicht so bewusst, aber gut, dass Paulus uns das in seinem Brief so mitteilt. Und Paulus betet also für seine Freunde in Ephesus, damit sich das in ihnen und für sie und für andere entfaltet. Die Frage ist, wollen wir dabei sein? Wollen wir das auch? Ja, wollen wir diese Dinge in unserem Leben erleben? Diese Fülle Gottes, den Reichtum seiner Herrlichkeit? Hat das letzte Mal gefragt, die meisten hatten sich gemeldet, ja, hat mir die Gesichter nicht gemerkt, nur die Hände, die oben waren. Ja, wollten wir dabei sein? Wir wollten das auch für unseren Nachbarn, wenn ihr euch erinnert. Weil das ist ja gut. Ja. Und wir dürfen es glauben, das kann werden. Wir müssen es doch nicht von unseren Erfahrungen runterziehen lassen, sondern oh, ich lebe jetzt hier seit 50 Jahren als Christ und weiß so wenig. Nein, es kann werden. Glaubt ihr das? Ja? Vielleicht haben wir den Schlüssel, das Geheimnis noch nicht gewusst. Jetzt wissen wir es. Ja? Füreinander beten. Dann kann sowas werden. Wir werden staunen. Wir brauchen diese gegenseitige Hilfe, diese Kraft, ja, die diese Wirkung freisetzt. Und das Gebet füreinander ist der Schlüssel. Es geht eben nicht nur um mich, sondern es geht um uns als Einheit. Ja, die Gemeinde empfängt ihre Kraft durch diese Einheit. Dass wir Verantwortung miteinander übernehmen und füreinander übernehmen. Ich bete für meine Geschwister. Ja, ich hatte euch ja gebeten, nehmt das doch mal mit und so. Ja, das hat ja auch geklappt, oder? Schön. Ja, also ich habe mich bemüht, sag ich mal so. Ja, und sie beten für mich. Ich darf das wissen. Ja, Geschwister beten für mich. Und das ist die Verheißung, die wir auch immer wieder im Neuen Testament finden, füreinander, miteinander da zu sein, den Dienst für Jesus gemeinsam als Ganzes zu tun, ja, als Ganzes mehr zu sein als die Summe der Einzelnen. Wir sind als Ganz, als Gemeinde mehr als die Summe der Einzelnen. Das ist Gottes Geheimnis. Und das verändert die Welt. Das verändert die Welt. Die Welt um uns herum, hoffe ich, die Welt als Ganzes. Und da ist eine Menge zu verändern. Wir haben nach Israel geschaut. Die Frage, die ich mir gestellt habe, bräuchte Jesus unser Gebet überhaupt? Bräuchte er das oder könnte er das nicht so schenken? Was ist eure Meinung? Eigentlich könnte er das alles doch auch so schenken. Ne? Er will unser Gebet, er bräuchte es nicht, das ist meine Meinung. Aber er will das irgendwie. Ne? Er hat das dann Geheimnis reingelegt, das ist gut. Ja, ich beauftrage euch damit. Ja, er kann alles tun, er ist ja allmächtig, souverän, ja, in seiner Göttlichkeit, ist nicht auf uns angewiesen. Und obwohl er das nicht müsste, will er es aber so. Das ist der Weg, den er gehen will. Das hat mich in gewisser Weise an meine frühere Arbeit erinnert. Ja, manche wissen das ja, ich war ja so in den 80er Jahren als Monteur unterwegs in chemischen Betrieben, Buna, Leuna und so, wer das weiß. Ne? Und wir haben da große Anlagen gebaut, chemische Anlagen. Und in den Anlagen ging es also meistens darum, dass zwei chemische Stoffe da irgendwie zusammenkommen müssen, damit dann die da irgendwas machen und dann ein dritter chemischer Stoff entsteht, ja, der dann gewollt ist. Ja, Prinzip verstanden. Ja, zwei Dinge sollen zusammenkommen, was Drittes, Neues entstehen. Und so, das war also immer der Sinn dieser chemischen Anlagen. Und nun ist das aber in der Chemie so, das klappt nicht immer. Ja, die wollen nicht. Ja, der eine Stoff will nicht mit dem anderen. Ihr kennt das vielleicht von Wasser und Öl. Ja, wenn man Wasser und Öl zusammengießt, das vermischt sich nicht. Ne? Hast unten das Öl, oben das Wasser drauf oder andersrum. Nee, andersrum, ne? Unten das Wasser, oben. Ich bin so lange raus aus der Chemie. Aber da kennt man das, ja? Dinge vermischen sich nicht. Da wird das in den Kessel eingeführt und dann lebt das so nebeneinander her. Ne? Hier hast du mal eine Blase von dem und da hast du mal ein paar Schlingen von dem. Und so, ne? Geht nicht. Was macht da der schlaue Chemiker? Er setzt einen dritten Stoff ein, der eigentlich mit dem Gemisch gar nichts zu tun hat und den er auch danach wieder entnehmen kann. Und auf einmal klappt das. Das nennt man Katalysator. Kennt ihr das? Ein Katalysator. Ja, den nimmt er dazu, damit sich zwei Dinge, die sich nicht mischen, nicht verbinden wollen, plötzlich verbinden. Ihr habt das erlebt. Ja, also Quecksilber wurde da eingesetzt in Buna. Ja, leider waren die Leitungen nicht dicht. Das tropfte immer das Quecksilber raus. Das ist eine andere Sache. Ne? Aber das ist ein Katalysator zum Beispiel. Der wird nur eingesetzt, damit sich zwei Dinge, die nicht wollen, miteinander vermischen. Also zusammentun, was Neues entsteht. Und mir kommt es so vor, dass das Gebet füreinander wie so ein Katalysator ist. Wir haben geistliches Leben, wir haben weltliches Leben. Und es ist so schwer, das zusammenzukriegen, oder? Und wir brauchen da einen Katalysator, einen geistlichen Katalysator. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwie dran geschrieben hier, ne? Gebet ist der Katalysator, das Gebet der anderen ist das Katalysator, damit geistliches und weltliches Leben in meinem Leben zusammenkommen und etwas Neues ergeben, eine Vollmacht ergeben. Kann man das verstehen? Also das war mein Eindruck. Jesus bräuchte das nicht, aber er will das so. Ja, also investiere dich in deine Geschwister. Ja, lebe für sie, bete für sie, setz dich für sie ein. Und natürlich für Menschen außerhalb der Gemeinde auch, da gilt das ganz genauso. Das ist ja keine Frage. Geistlicher Katalysator, das Gebet füreinander. Lasst es uns mal so beschreiben. Und ich denke, wir haben ja alle eine Vorstellung davon, wie unser Leben mit Jesus, ja, als sein Beauftragter, als sein Jünger, als sein Apostel in dieser Welt, wie das aussehen könnte. Da haben wir eine Vorstellung davon. So könnte das aussehen, so wünschte ich mir das. Ja, und dann schauen wir manchmal in unser Leben hinein und sagen, ist es das? Also ich stelle jetzt keine Fragen, die ihr beantworten müsst. Ich sage für mich, ich schaue da manchmal rein und sage, es könnte besser sein. Da könnte mehr sein. Ich sehe verständnisvolles Nicken an dem einen oder anderen Platz. Das ist so. Ne? Geistliches und Weltliches kommt so schwer zusammen in unserem Leben. Ja, wir trennen das auch manchmal so. Und dann dürfen wir uns ja auch mal fragen, wie oft und wie intensiv beten wir denn füreinander? Was erwarten wir denn da? Ja, wenn wir hier zusammenkommen, wie oft bin ich dabei, wie oft nehme ich mir die Zeit, ja, in meinen Gebetszeiten, ja, was sind die Themen, die mich da bewegen? Ja, also die Fragen kann man sich ja mal stellen. Gemeinsames Gebet und Gebet füreinander, ist das ein Katalysator oder neudeutsch vielleicht auch ein Booster? Ja, die Jugendlichen sagen natürlich eher Booster als Katalysator. Für die geistliche Durchsetzung unseres Alltages, also durch die geistliche Durchsetzung unseres Alltages. In dieser Welt, ja, ganz persönlich oder als Gemeinde. All das dient nicht im Selbstzweck, das muss man auch sagen. Ja, das wird jetzt deutlich, auch in dem Gebet, was Paulus dann jetzt zum Abschluss bringt. Das dient nicht zum Selbstzweck, sondern es hat ein Ziel über unser persönliches Sein und selbst über das Sein unserer Gemeinde hinaus. Und Paulus spitzt es also in seinem Gebet auch als Abschluss darauf hinzu. Und wir lesen diesen Abschluss des Gebetes in den Versen 20 und 21, damit endet das. Damit endet übrigens dieser ganze Teil im Epheserbrief, ja, der erste Teil, wo Paulus so ein paar geistliche Prinzipien aufzählt, ja, und jetzt so mit diesem Gebet abschließt, bevor er in den praktischen Teil geht. Ja, und es geht also gar nicht um das, was wir brauchen, sondern wozu all das dienen soll, was uns zur Verfügung steht. Und das wollen wir mal miteinander lesen. Epheser 3, Vers 20 und 21. Für die, die keine Bibel mit haben, steht es vorn. Dem aber, also dem himmlischen Vater, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit endet dieses Gebet. Ja, für die Epheser, dass Paulus hier betet. Und er nennt in diesem Abschluss das Ziel, ja, dass diese Dinge im Leben der Epheser, für die er bittet, auch haben soll. Und was erkennt Paulus als das Ziel, um wessen Willen es Gemeinde gibt? Ja, was ihr Daseinsberechtigung, was ihr eine Aufgabe gibt, die nur sie, ja, als konkrete Ortsgemeinde oder auch als weltweite Gemeinschaft, das ist erstmal unerheblich jetzt, ja, was ist die Aufgabe der Gemeinde, was ist das Ziel von Gemeinde, was sie erfüllen kann? Ihm sei die Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Ihm sei die Herrlichkeit. Es geht bei allem geistlichen Leben, persönlich oder als Gemeinde, immer darum, dass Gott verherrlicht wird. Wir haben es vor uns gesungen. Ja, das war nicht mal abgesprochen. Gott ist gut. Das ist das Ziel der Gemeinde, dass Gott verherrlicht wird. Es geht um ihn, nicht in erster Linie um uns. Ich habe manchmal den Eindruck, dass uns da ein bisschen der Fokus wegrutscht, ja, als ob Gott dafür da wäre, dass es uns gut geht. Es ist vielleicht auch gar nicht so neu, ja, dass das also auch manchmal aus dem Mittelpunkt rutscht. Deswegen betet eben Paulus schon darum, für die Epheser auch schon, ja, bekennt es, dass Gott alle Herrlichkeit gebührt und dass er im Zentrum allen Lebens steht, ja, des geistlichen Lebens, des weltlichen Lebens. Er ist das Zentrum. Denn der Mensch ist von Gott und für Gott geschaffen worden und nicht Gott für den Menschen. Das dürfen wir uns ja auch nochmal so sagen. Ja, Gott ist nicht vom Menschen für seine Bedürfnisse geschaffen worden, sondern der Mensch ist von Gott geschaffen worden als sein Gegenüber. Ja, Gott schafft ihn, ja, können wir nachgucken, 1. Mose 1 bis 3, er schafft ihn, um ihn zu beauftragen, ja, als Gegenüber, als, ne, kümmert sich da um den Garten und so. Und er schuf sich zum Beispiel als das Volk seines Eigentums, das schwach in der Welt ist, aber unter seinem Segen, um der Welt deutlich zu machen, ja, und zu bezeugen, es die Propheten im Alten Testament ja auch. Und wer jetzt beim Bibelforum Hesekiel dabei war, der weiß, was da jetzt kommt. Was ist das Ziel, das Gott mit seiner Gemeinde hat? Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das kommt immer wieder in Abständen. Ja? Und das. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Es geht um die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Ja, in dieser Linie stehen wir als neutestamentliche Gemeinde ja auch. Ja, also viel stärker noch als das alttestamentliche Israel. Ja, weil wir ja der Geist sich in uns, der Heilige Geist in uns offenbart. Ihm sei die Herrlichkeit. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Die Gemeinde ist das Werkzeug Gottes in dieser Welt und auch der Ort, ja, diese Herrlichkeit Gottes zu manifestieren, zu zeigen, in diese Welt zu tragen und zu verkündigen. Darum geht's. Es geht nicht in erster Linie darum, dass der Gemeinde Ort ist, ja, wo wir jetzt geheilt werden und wir, ne, das sind alles, das dient alles dem dazu, dass Gott verherrlicht wird. Ja, und das ist ja jetzt auch nicht unwichtig. Aber das letzte Ziel ist, ihm sei die Herrlichkeit. Und das scheint uns nicht immer ganz klar zu sein. Rick Warren, er ist bekannt, ne? Rick Warren hat das Buch geschrieben, Kirche mit Vision, das haben wir als Gemeindeleitung auch durchgelesen miteinander. Und er erwähnt in diesem Buch eine Studie von seinem christlichen Gemeindeberater Win Arn, der in dieser Studie also den Mitgliedern von 1000 Gemeinden die Frage stellte, wozu existiert die Gemeinde? Ich weiß nicht, was ihr jetzt antworten würdet, also von den befragten Gemeindegliedern gaben 89% an, die Aufgabe der Gemeinde ist es, sich für meine Bedürfnisse und um die meiner Familie zu kümmern. 89% haben das gesagt. Nur 11% der Befragten sagte, die Aufgabe der Gemeinde ist es, Menschen für Jesus zu gewinnen. Übrigens war es bei den Pastoren dieser Gemeinden genau andersrum. Ja, da hatten das 10% mit dem Kümmern und 90% mit dem Menschenretten. Ist auch mal interessant. Aber ja, da ist uns irgendwas aus der Mitte gerutscht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so ganz anders sind als die 1000 Gemeinden. Ich will doch gar nicht so einen Vorwurf machen. Ne? Das ist einfach so. Da gibt es eine Verschiebung, was die Aufgabe der Gemeinde ist. Und vielleicht war das auch schon zur Zeit der Epheser so. Und Paulus legt also deshalb Gott auch nochmal im Gebet so vor. Ja, dir sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus. Dir sei die Herrlichkeit. Das ist das allererste Daseinsberechtigung für Gemeinde, für unser persönliches geistliches Leben. Der Mittelpunkt jeder Versammlung und jedes Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus ist der Gott, der das Universum geschaffen hat. Deswegen leben wir, deswegen kommen wir zusammen, ja, dass der Gott verherrlicht wird, der das Universum geschaffen hat, der seine unfassbare Größe und seine Kraft erwiesen hat in all den Dingen, die uns ja sichtbar umgeben. All das ist ja, spiegelt ja Gottes Größe wider. Selbst das abgebrochene Haus, was ich jetzt die ganze Zeit hier sehe. Gott hat den Bagger geschaffen, der das Haus kaputt macht. Alles spiegelt Gottes Größe wider. Alles in diesem Universum ist von ihm her und zu ihm hin. Ja, Gott sei gelobt, dass wir das erkennen können. Oder? Kann man Amen sagen? Wir können das erkennen. Viele können das oder wollen das nicht erkennen, weil sie diesen Zugang nicht haben, diesen Impuls, von dem wir vor 14 Tagen gesprochen haben. Ja, dass Gott da was hineingegeben hat in unser Leben. Aber wir erkennen doch, wie groß Gott ist, welche Möglichkeiten er hat, all diese Dinge vom kleinsten Atom bis zum größten Himmelskörper alles in seiner Hand zu haben, über sie zu herrschen. Und wir dürfen da staunend erkennen, dass er auch mich, dass er uns kennt. Wir dürfen den Herrn fürchten, das ist da verbindet zum Wochenspruch auch. Ich stehe nicht vor Gott mit irgendwelchen Ansprüchen. Wenn du das und jenes nicht tust, da bist du kein Gott oder gibt es dich nicht oder wieso hast du das zugelassen und so. Gott, in Gott ist alles und von ihm ist alles her. Und er wendet sich mir zu, er wendet sich uns zu, was für ein Geschenk. Wieso stelle ich mich in den Mittelpunkt? Das ist doch lächerlich. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus. Und weil in Jesus Christus seine Herrlichkeit sichtbar wird, sind wir, die wir in Christus gerettet sind, damit dabei. Boah. Was ist das Ziel meines Lebens? Gut in die Rente zu kommen, möglichst ohne Krebs? Die Herrlichkeit Gottes in durch mein Leben in diese Welt zu tragen. Das darf unser Leben ausstrahlen, im Alltag, im gemeinsamen Leben auch. Und Gemeinde ist ja nicht nur hier ein Raum, in dem wir uns sonntags treffen und dann mal so richtig wieder aufmotzen lassen, einmorden lassen, dann geht es weiter. Sondern Gemeinde ist auch da, wo wir allein unterwegs sind und aber wissen, die Geschwister sind doch mit mir. Gott ist mit mir natürlich, der Herr ist mit mir und die Geschwister auch. Die wissen, was ich tue, die wissen, wo ich bin, die beten für mich. Ist das nicht auch Gemeinde? Sollte sein. Mit unserem Herrn sind wir in jedem Augenblick, Lebensaugenblick zusammen. Mit unseren Geschwistern, wir wissen, sie sind um uns. Wir sind nicht alleine. Egal, ob denn gemeinsam jetzt hier oder im persönlichen Umfeld. Und was ist es für eine Freude, dass wir hier zusammenkommen können? So ist auch sehen, wir wissen, die Gemeinde, die Geschwister sind um uns, sie tragen uns, sie leiden mit uns, sie freuen uns, und dann können wir hier zusammenkommen und können uns drücken, umarmen, sagen, schön, ich wusste, du warst die ganze Woche bei mir. Ich habe die ganze Woche an dich gedacht. Ich habe für dich gebetet. Was für ein Fest, hier zusammenzukommen. Freut man sich da nicht drauf? Sagen wir, endlich ist wieder Sonntagmorgen und wir können zusammenkommen oder auch Dienstag oder was weiß ich wann. Weil wir verbunden sind in Christus und gemeinsam seine Herrlichkeit ausstrahlen und ihm zur Herrlichkeit auch dienen. Wir dürfen einander Ermunterung, Ermahnung vermitteln, wenn es diese Herrlichkeit aus dem Blick rutscht. Wir dürfen aber auch eins sein in seiner Herrlichkeit und wissen, wenn wir allein sind in unserer Nachbarschaft, unserem Job, was weiß ich, dass wir gemeinsam von Gott beauftragt sind, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und das ist ein Ziel, oder? Das ist doch ein Ziel. Menschen spüren uns das ab, dass wir unter der Herrlichkeit Gottes, sprich seinem Herrsein, sind. Das wäre doch toll, oder? Wenn Menschen das uns abspüren. Wir dürfen da einander helfen und sagen, begleitet doch meine Schwester Maja, wenn sie da in ihre Schule geht, dass Menschen das abspüren, sie ist unter der Herrlichkeit Gottes. Und wäre das nicht wunderbar, wenn auch seine Herrlichkeit unsere Versammlungen prägen würde? Wenn wir merken, ich komme hierher, ich freue mich, Sonntag hier herzukommen oder Dienstag oder was weiß ich oder wann wir auch immer uns treffen, sondern es ist herrlich, ich kann da geistlich aufatmen, weil ich merke, hier ist Gottes Herrlichkeit präsent. Weil die Gemeinde das als ihren Auftrag erkennt und das Wollen hat, wir wollen ihm die Herrlichkeit geben. Geht mal ganz anders in Gottesdienst, oder? Hoffe ich. Also mir würde es so gehen. Ich denke, da würden dann auch gern Gäste kommen, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir das wissen. Wenn wir da eins sind, würden auch gern Gäste kommen, sich hineinnehmen lassen auf seinen wunderbar erlebbaren Gott. Und all das steht uns zur Verfügung. Paulus betet es ja. Diese Dinge. Wir können sie von Gott erbitten, füreinander. Gott möchte sich offenbaren. Das ist sein erklärter Wille. Er möchte sich offenbaren. Wenn ich hierher komme, dann darf ich wissen, ich weiß nicht, wann ihr loszieht, Sonntag früh, ich sage mal 9:45 für die Frühe. Jetzt darf ich da in der OH7 Und Gott wird sich manifestieren, er wird sich zeigen. Ich werde was erleben mit ihm, mit meinen Geschwistern zusammen. Gott möchte das gern. Und so wie Paulus fürs Epheser erbeten hat, so dürfen wir es im Gebet füreinander, miteinander erbitten, damit das, was er möchte, auch möglich wird. Wie gesagt, Gott bindet sich an diesen Katalysator, erstaunlicherweise. Entschuldigt, wenn ich so viel bzw. so lange über die Herrlichkeit Gottes gesprochen habe, aber irgendwie nimmt das kein Ende, die Herrlichkeit Gottes, oder? Nimmt kein Ende, könnte man noch viel mehr sagen. Und wir haben die Möglichkeit, da Anteil dran zu haben, wenn wir Gott darum bitten. Wenn es auch zu unserem Lebensalltag gehört, dass wir füreinander dafür einstehen. Und Paulus macht uns da Mut, voller Zuversicht an Gott heranzutreten. Er macht es ja auch. Ja, weil wir haben ja oft so den Hang, das Gebet als letzte Zuflucht zu verstehen. Ja, wir haben alles versucht, jetzt hilft es gar nicht mehr, also lasst uns mal beten. Ich habe mal einen afrikanischen Pastor kennengelernt, vielleicht ist das auch schon mal erzählt, aber ich finde das immer wieder zutreffend. Also in Erzhausen waren wir zusammen da in der Ausbildung und der tat als Afrikaner Dienst in einer ganz normalen deutschen Gemeinde und da hat ihn mal jemand gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Deutschen und Afrikanern so in ihrer Spiritualität, ne? Und da bestimmt irgendwas von Tanzen oder was erwartet. Jedenfalls sagt er, der Unterschied ist eigentlich, Deutsche gehen erst zum Arzt und beten dann und Afrikaner beten erst und gehen dann zum Arzt. Das fand ich sehr abschlussreich. Also Gebet als letztes Mittel, das ist ein bisschen unsere Art manchmal. Ne? Oder wir rutschen da schnell rein. Und Paulus erinnert sich, also erinnert die Epheser und uns noch einmal daran, wem wir eigentlich gegenüberstehen. An wen wir uns mit unserem Gebet wenden. Was er für möglich hat, wer uns die Freiheit gibt, ihm alles sagen zu können, was uns bewegt. Ne? Wir haben es gelesen. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag. Über das, was wir denken, über das, was wir erwarten, über das, was wir uns vorstellen können. Er kann darüber hinaus tun. Und die Frage ist uns das immer so bewusst, wenn wir beten. Wo ich da eigentlich stehe. Ja, wir haben vielleicht so das Bild unserer Eltern vor uns, wenn wir als Kind, ja, gibt mir doch mal eine Süßigkeit. Ja, und Mutti, nein, es gibt gleich Mittagessen. Ja, wir stehen vor einem Gott, dem nichts unmöglich ist mit unserem Gebet. Füreinander. Seine Möglichkeiten gehen also weit darüber hinaus, was wir uns vorstellen können. Ja, wenn wir unsere Gebetsanliegen vor ihn bringen, dann ist das doch nur wie ein Stammeln am Rande dessen, was er schon weiß, was ihn sowieso bewegt und was er schenken möchte, oder? Im Grunde muss ich doch Gott gar nicht sagen, was ich brauche, er weiß das doch. Und ich denke, es geht doch gar nicht so sehr darum beim Gebet, dass wir ihm sagen, was nötig wäre, sondern so, Gott, ich habe dich mal wieder daran erinnert, dass du es nicht vergisst. Das ist doch eher für uns, damit wir auch ganz konkrete Erwartungen haben und formulieren können. Und das ist ja gut, Gott mag das, wenn wir konkrete Erwartungen haben. Wird immer wieder deutlich. Das Geheimnis ist nach meinem Eindruck vielmehr, seine Nähe zu suchen, ja, prinzipiell seine Nähe zu suchen und sagen, Herr, ich erwarte alles von dir. Ja, seine Hilfe zu begehren, von sich wegzuschauen, von den eigenen Kräften auf das, was ihm möglich ist. Das ist doch das Geheimnis von Gebet. Nicht das, was wir sagen, sondern das Sein darin. Ja, diese Verbindung mit Gott. Wir können noch von uns aus keine Herrlichkeit ausstrahlen. Aber wir dürfen in den Bereich seiner Herrlichkeit hineintreten. Ja, dürfen uns da hineingeben. Ja. Erinnert euch an die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja. Also diese unaussprechliche Größe, ja, der Herrlichkeit hineintreten. In ihr Leben, ihre Auswirkungen genießen. Ja, vielleicht hilft uns manchmal so richtig, so visuell. Ne. Ich trete da hinein, diese Herrlichkeit. Und sie dann auch vermitteln. Er hat mich an Mose erinnert. Mose begegnet ja Gott auf dem Berg in einer ganz besonderen Weise, die sonst nie ein Mensch erlebt hat. Und als er vom Berg zurückkommt, was sagen die Israeliten da? Ja, wir können dich gar nicht anschauen, weil die Herrlichkeit Gottes so, ne, er muss ein Tuch übers Gesicht hängen und so. So was wünsche ich mir. Ja, aus der Gegenwart Gottes, dass wir hier gemeinsam, ne, alleine natürlich im Gebet, ja, und gemeinsam so das irgendwie so ausstrahlen, wie Mose das ausgestrahlt hat. Das ist nicht unmöglich, bei Mose ging es da auch. Und er war nur Knecht Gottes. Und wir sind Kinder Gottes. Das zu erwarten. Ja, in meinem Gebet füreinander auch vor Gott stehen. Ihm ist nichts unmöglich. Das ist ein Privileg, das uns erst seit dem Tod und der Auferstehung Jesu ja offen steht. Aber mit ihm können wir also Zutritt zu allen Segnungen haben. In ihm können wir Zutritt zu allen Segnungen haben. Und das ist das Wesen Gottes, das auch in Jesus völlig offenbar wurde. Wir sind nun, wenn wir in dieser Herrlichkeit, in dieser Gemeinschaft mit Gott und miteinander sind, nicht mehr im Zwang, nur auf unsere Bedürfnisse zu schauen und sie vor ihn zu bringen. Das ist ja ein innerer Zwang. Ne? Ja, jedem das Seine und mir das Meiste. Das ist ein innerer Zwang, von dem Jesus uns befreit hat. Ich muss nicht mehr auf meine Bedürfnisse schauen. Ja, ich bin freigesetzt, das wahrzunehmen, was der andere braucht. So hat es Christus gemacht. Er diente anderen, er bat für sie, er trat für sie ein. Ja, er hat gesagt, ich brauche keine Wohnung, hindert mich nur, für andere da zu sein. Ne? Er machte das Helfende und das Heilende für andere zum Mittelpunkt seines Lebens und seines Handelns. Und dieses Wesen Jesu, das nun auch in uns wirkt oder durchscheinen soll, nämlich frei von den eigenen Begehrlichkeiten, von den eigenen Befindlichkeiten zu sein und zu werden und sich den Anliegen anderer widmen zu können. Das verherrlicht Gott, das bringt Gott die Verherrlichung. Ja, dass Menschen sehen, derjenige ist von Gott freigesetzt, nicht mehr an sich selber denken zu müssen, sondern für andere da zu sein. Wir sind im Gebet für unsere Geschwister, darüber hinaus für Menschen. Wir erwarten das Handeln Gottes und das bringt die Herrlichkeit des Vaters in Christus Jesus in diese Welt hinein. Und das galt nicht nur für die Epheser damals. Ne? Die kannten Paulus persönlich, sondern schön, hätten wir auch gern gehabt. Denn das gilt auch für uns heute. Ja, das gilt für die Gemeinde Jesu bis zur Wiederkunft Jesu. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So hat es geschrieben. Das ist kein Strohfeuer, sondern wir sind da hineingestellt ja, in diese Linie, in diese ja, Ewigkeitsperspektive. Die Gemeinde dient der Verherrlichung Gottes in dieser Welt. Ja, ich als Teil der Gemeinde mit meinen Geschwistern zusammen in Ewigkeit zu Ewigkeit bin da hineingenommen. Das ist das Ziel Gottes, das ist unsere Perspektive. Ich will für mich diesen Impuls in meine Gebetszeit mit hineinnehmen. Mich da ansprechen lassen, ja, von diesem Gebet des Paulus zu sagen, ja, das soll mein Gebetsleben jetzt verändern, prägen. Das ist ein guter Vorsatz. Ja. Da können wir mal berichten, wie es da auch bei euch. Ne, ich weiß nicht, darf ich da einladen dazu? Ja, nehmt das doch mit. Wir haben es ja schon das letzte Mal angesprochen. Schaut auf das, was Gott uns schenken kann und möchte als Gemeinde, was er dem anderen schenken kann, wenn wir einander so dienen. Ja, das mal so als Schlüssel mitnehmen. Und lassen wir uns nicht entmutigen von den Gefahren, von den Erfahrungen, ja, die bisher manches vielleicht, ja, wo ich gebetet habe, was nicht passiert und es ändert sich ja nie was. Nicht entmutigen lassen. Neu zusprechen lassen. Ja, den anderen, die anderen in Blick bekommen, für sie bitten und Gott wird das Gelingen dazu geben. Denn er kann alles tun über jede unserer Vorstellungen hinaus. Das ist eine Vertrauensfrage, das ist eine Glaubensfrage. Das gibt uns eine ganz weite Perspektive. Auch füreinander und für das, was miteinander auch werden kann. Ich möchte das gern mit euch jetzt mal machen. Den Mut, mal zu sagen, macht doch mal so Dreiergruppen. Drei ist gut. Dreiergruppen. Ja? Und dass wir mal jetzt füreinander einfach beten, mal ein paar Minuten. Ihr habt da die vier Punkte. Ihr könnt gern, dass einer das sagt, betet doch mal, ihr beiden anderen, betet doch mal für mich. Ne? Ich möchte nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit empfangen. Betet es doch mal für mich. Ja, und dann die anderen. Ja, ihr habt die vier Punkte, könnt auch anderes natürlich. Und wir nehmen uns mal ein paar Minuten Zeit. Ja, vielleicht nicht gerade so im Familienverband, vielleicht darf man sich, weil ihr gerade drei zusammensitzt hier, ja, vielleicht darf man sich ein bisschen mischen. Muss nicht lange sein. Aber wir wollen das mal tun. Amen.